Heute sprechen wir über Berlin und darüber, was Voll damit zu tun hat.
Und da war da auch der Cut dann mehr oder weniger, also kurz nach dem Abschluss des Studiums, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe nach Berlin.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Voll-Podcasts. Ich bin Martin und ich sitze hier heute mit unserem Gast der heutigen Sendung, Peyman.
Hi Peyman.
Hi, freut mich da zu sein.
Wer bist du? Was machst du?
Ich heiße Peyman. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, in Essen. Mhm. Und irgendwann bin ich nach Berlin gezogen.
Nach Berlin, okay.
Genau.
Spannend.
Ja, ich habe in Essen aber vorher eigentlich alles so gemacht in meinem Leben. Also okay. Von Kindergarten bis Grundschule, Studium und alles. Und ich habe auch damals eine Ausbildung in Essen gemacht, mhm. Zum Mediengestalter.
Okay.
Und da habe ich den David Schäffer auch kennengelernt. Mhm. Perfekt.
Wart ihr in einer Klasse quasi?
Genau, wir waren in einer Klasse, mhm. und wir waren beide damals sehr motiviert, weil wir das Thema einfach interessant, mhm. fanden. Und ich hatte halt das Glück, ich habe bei einem Unternehmen angefangen. Also erstmal, ich hatte die ganze Zeit versucht, einen Job oder eine Ausbildung zu finden als Fachinformatiker.
Mhm. Hat nicht geklappt?
Nee, hat nicht geklappt, okay. Aber es gab ein Unternehmen, die haben gesagt, ja, eigentlich suchen wir Mediengestalter im Non-Print-Bereich. Mhm. Also das können wir anbieten, aber eigentlich suchen wir Fachinformatiker. Mhm. Die sind aber selber keine Informatiker, deswegen dürfen die keine ausbilden. Und die haben mir vom ersten Tag an gesagt, okay, du kannst bei uns anfangen, müsstest aber dann Java-Entwicklung machen.
Okay.
Und ich sehr korrekt.
Hast du dich gefreut?
Ja, hatte ich auf jeden Fall Lust zu und, mhm. mit denen habe ich dann in unterschiedlichen Unternehmen fast 7-8 Jahre Softwareentwicklung gemacht.
Mhm.
Genau.
Spannend, das deckt sich irgendwie genau mit meinem Werdegang. Ich habe auch eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht.
Du hast ja auch bei Voll gemacht, ne?
Genau, habe ich bei Voll gemacht. Vor einigen Jahren, schon gefühlt ewig her. Und da war genau das gleiche Dilemma, ne? Wir machen halt viel Webentwicklung.
Ja.
Was bilden wir jetzt aus? Fachinformatiker, Mediengestalter. Und haben uns halt damals entschieden, jo, ich mache eine Mediengestalter-Ausbildung, um einfach den Teil noch mitzunehmen, ne? Hab aber eigentlich 3 Jahre lang auch nur entwickelt, ne?
Ja.
Eigentlich ein ganz gutes Kombinationsmodell, weil keine Seite so wirklich passt, ne?
Ja, das Ding ist halt, also das habe ich auch damals gemerkt. Also meine damaligen Chefs haben mir gesagt, so die ganze Industrie, also Prepress, die Druckindustrie, mhm. geht sehr in die IT-Welt weiter rein.
Ja.
Und das hat man damals gesehen mit InDesign, die ganzen Adobe-Produkte, die rauskamen. Und das war, glaube ich, auch der Anreiz, warum sie gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich weiter in die Richtung gehen. Und deswegen habe ich auch dann mich selber in die Richtung weiterentwickelt. Also ich hatte generell selbst Interesse an dem Thema, aber das war so der Anreiz. Und das Schöne daran ist halt, Designer, die Arbeitsweise und die Denkweise ist ja sehr anders als ein Informatiker.
Mhm.
Und wenn du beide Welten verstehst, ist das schon mal ein sehr guter Vorteil dafür.
Kann man dann ganz gut verbinden. Ne?
Ja, genau.
Ja. Führt dann meistens zu wesentlich besseren Produkten, so wenn da das interdisziplinäre Verständnis auch noch irgendwie da ist.
Ja, genau. Das ist so die Kernidee davon auch, glaube ich, damals gewesen. Weil du kannst halt zwischen den Leuten auch vermitteln.
Ja, genau.
Also ich glaube, jetzt ist das nicht mehr so extrem, dass Designer und Entwickler sich nicht so verstehen, weil oft hast du halt diese cross-funktionalen Teams, dass die Leute sowieso nebeneinander sitzen, mhm. und ein Verständnis dafür haben, was der andere macht. Aber damals war es noch ein bisschen schwieriger auf jeden Fall, fand ich.
Und nach der Ausbildung, wie ging es da für dich weiter?
Genau, also meine damaligen Chefs, die waren sehr, also die haben mich sehr unterstützt. Die haben damals, als ich die, also ich habe die Ausbildung verkürzt, ich glaube 2,5 Jahre oder sowas habe ich gemacht, mhm. Und die meinten ja, Peyman, willst du nicht eigentlich studieren? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich schon. Und ich hatte die Ausbildung als Mediengestalter hinter mir, hatte aber die ganze Zeit Software entwickelt, aber eigentlich keinen Abschluss in dem Bereich. Deswegen habe ich entschieden, ich gehe an die FOM in Essen,
mhm.
und habe da Medien- und Webinformatik studiert.
Okay, was macht man da? Das ist ja ein spezieller Studiengang.
Ja, also es ist schon ein Informatikstudium, mhm. aber du bist halt fokussiert darauf, Web-Applikationen zu entwickeln im Endeffekt. Mhm. Mobil kam da gerade so langsam, aber der Fokus war schon in dem Bereich. Das heißt, du hast auch so Kurse, die so in den Medienbereich, Medienmanagement und sowas reingehen.
Mhm.
Und ich hatte das ganze Wissen ja schon durch die Ausbildung, deswegen fiel mir das einfach. Man muss aber dazu sagen, das Studium war halt nebenberuflich, das heißt Montag bis Freitag arbeiten, nach der Arbeit dann manchmal in die Uni gehen und am Samstag dann nochmal 8 Stunden in die Uni gehen. Also war sehr intensiv.
Ja.
Aber ich habe herausgefunden, man gewöhnt sich an alles. Also, also das war schon, genau.
Ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Ne?
Genau. Also ich hatte auch damals eine Freundin, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Also, das war echt extrem teilweise. Und also nach dem Bachelor habe ich dann entschieden, okay, eigentlich müsstest du jetzt noch weitermachen. Du hast jetzt Design gelernt, du verstehst die Technik, aber so dieses ganze organisatorische Management-Zeug verstehst du eigentlich nicht. Und eigentlich wollte ich mich so weiter in die Richtung entwickeln. Das heißt, ich habe hinterher eigentlich noch mal einen Master geschoben, auch an der FOM. Und das war ein Master of Management, also of Arts in Management, spezialisiert auf den Bereich IT-Management. Das ging auch noch mal 2 Jahre. Und sogar danach habe ich noch mal kurz überlegt, einen Doktortitel zu machen.
Okay.
Könnte man auch nebenberuflich machen. Hätte, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gedauert. Aber ich hatte an dem Zeitpunkt, also da habe ich ja 5,5 Jahre schon nebenberuflich studiert. Und an dem Zeitpunkt war ich so ein bisschen so, okay, gibt es ein Thema, womit du dich jetzt 3 Jahre lang beschäftigen willst? Und das gab es einfach zu dem Zeitpunkt nicht.
Okay.
Und da war da auch der Cut dann mehr oder weniger, also kurz nach dem Abschluss des Studiums, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe nach Berlin.
Einfach was Neues sehen, ausprobieren und anwenden?
Oder also,
was war dein Gedanke da?
Ich habe ja vorher alles in Essen eigentlich gemacht. Ich bin eigentlich nie rausgekommen aus dem Rübel. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber recht viele Freunde in Berlin. Die hatten eine WG, war gerade ein Zimmer frei und ich wurde von einem Unternehmen angesprochen, ob ich nicht bei denen arbeiten möchte. Also eigentlich hat sich das ergeben. Es war gar nicht so von mir aus die Entscheidung, okay, ich will da jetzt unbedingt hin, sondern die Situation hat sich für mich ergeben und ich hatte das Gefühl, okay, das ist jetzt eigentlich der richtige Weg, den zu gehen. Weil es war genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe alles abgeschlossen und konnte einfach was Neues starten.
Und wie ist Berlin so? Wie bist du angekommen?
Ich habe mich eigentlich recht schnell in die Stadt verliebt.
Ja.
Also man kann es glaube ich nicht mit irgendeiner anderen Stadt in Deutschland vergleichen. Ist glaube ich so einzigartig. Wenn du die Essen anguckst, gibt es ja beispielsweise, ich weiß nicht, was schon mal Essen?
Ja, stimmt,
ne? Also es gibt ja unterschiedliche Stadtteile und die sind so für sich so ein bisschen, ne? Also in einem Bereich ist sehr grün, in einem anderen Bereich ist eher so, weiß nicht, sind so mehr Märkte oder was weiß ich, ne? Also sehr unterschiedlich in Berlin ist es auch so. Du hast Stadtteile, da gibt es halt so Party-Stadtteile, würde ich die mal nennen, teilweise. Und es gibt andere Stadtteile, die sind halt eher ein bisschen ruhiger, eher ein bisschen gehobener und ist von allem etwas dabei.
Ja.
Das ist gleich, würde ich sagen, zumindest in Essen. Natürlich viel größer in Berlin, aber genau. Das ist eigentlich das, was sehr identisch ist aus meiner Sicht.
Also eine riesengroße Stadt mit vielen kleinen Städten in sich drin.
Ja, genau.
Für jeden ist was dabei, ne?
Ja, also ich bin halt von Anfang an nach Kreuzberg gezogen.
Also direkt in das Viertel, wo man hin möchte, ne?
Ja, und ich habe mich sehr, sehr zu Hause gefühlt, sehr schnell. Also ich glaube einerseits, weil ich halt recht viele Freunde da hatte. Und die Stadt ist sehr international. Also du sprichst auf der Arbeit eigentlich fast hauptsächlich Englisch mit den Leuten.
Okay.
Ich habe halt auch immer in Startups oder in kleinen Unternehmen gearbeitet.
Ja.
Und die Leute kommen aus dem Ausland dahin, die Investoren sind aus dem Ausland, die Kunden sind aus dem Ausland, das ist häufig halt sehr international angelegt. Und das hat mir persönlich einfach sehr viel Spaß gemacht.
Würdest du denn sagen, es gibt noch die Berliner Mentalität oder hat sich das mittlerweile so gewandelt, weil einfach so viele Einflüsse von außen kommen und so viele Menschen da hinziehen und arbeiten?
Also beides. Das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Einfluss. Aber du findest immer noch so ein paar Ur-Berliner in den Unternehmen. Gibt es immer wieder 1, 2 Leute. Das hörst du auch raus, wenn die halt ein Wort sagen einfach. Ne? Also du hörst das einfach.
Das Berliner, das Typische.
Ja, also bei den Busfahrern auf jeden Fall, das merkst du. Aber
das stimmt.
In den Unternehmen merkst du das auch. Du, also recht schnell sogar. Ob die in Berlin auch groß geworden sind oder nicht.
Ja, ich muss ja gestehen, ich bin auch Berlin-Freund. Wie du sagst, einmal irgendwie da gewesen und direkt irgendwie verliebt darin und jetzt bin ich mehrfach im Jahr eigentlich da, einfach um in der Stadt zu sein und dann ein bisschen mehr zu leben. Also es ist kein Touri-Urlaub mehr. Mittlerweile werde ich schon nach dem Weg gefragt, wenn Leute nicht mehr weiter wissen. Manchmal habe ich auch eine Antwort.
In welchem Stadtteil bist du meistens?
Prenzlauer Berg oft, aber auch Kreuzberg, die Ecke.
Ja.
Also verschiedene Stadtteile und das ist genauso, wie du es schon gesagt hast. Du gehst von einem Bezirk in den nächsten rein und hast direkt ein anderes Lebensgefühl.
Ja.
Ich empfinde die Stadt schon also als was Besonderes. Manchmal auch sehr dreckig, aber noch mit einem gewissen Charme.
Ja.
Und ich fühle mich da mittlerweile wie zu Hause. Also es ist nicht mehr so, dass ich da hinkomme und denke, boah, große Gebäude und ist hier viel los. Ich nehme es halt so wahr, dass da gefühlt mehr gelebt wird als hier. Also zumindest offensichtlicher.
Ja.
Mit den Straßencafés und so.
Ja, genau. Also man geht viel mehr, seitdem ich in Berlin lebe, gehe ich viel mehr draußen beispielsweise essen.
Mhm.
Also ich bin früher gar nicht so oft in Restaurants gegangen. Aber allein wie viele unterschiedliche Restaurants es da gibt und was du für unterschiedliche Küchen einfach genießen kannst. Das ist schon ein Mehrwert einfach, den man dann hat. Also das genießt man auch auf jeden Fall.
Also würdest du schon sagen, ist das auch so, dass das Leben, also das Umfeld, das Leben da beeinflusst zum Positiven?
Und das Thema ist auch, dadurch, dass halt so viele unterschiedliche Sachen da zusammenkommen, hast du halt diese Diversität zwischen den ganzen. Mhm. Und das Zweite ist, dass du immer neue Sachen hast. Also es ergeben sich so Synergien, egal in welchem Bereich, ob das jetzt irgendwie eine Fusion-Küche ist oder ob es irgendwie zwei Unternehmen sind, die irgendwie zusammenarbeiten und dann entsteht eine neue Startup-Idee oder sowas.
Mhm.
Ich glaube, das bringt schon sehr viel, unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen. Genauso wie man das in crossfunktionalen Teams macht, damit die sich besser verstehen und neue Ideen oder bessere Produkte entstehen können, passiert das eigentlich auch in deren Bereichen. Mhm. Also
entstehen.
Ich mag die Vielfalt einfach besonders
da im ganzen Thema. Und durch Vielfalt entstehen dann auch wieder die Mehrwerte, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Wir merken hier, dass also verstärkt in der letzten Zeit, dass das Thema Nachhaltigkeit total wichtig ist. Umwelt machen uns viele Gedanken, beziehungsweise Kunden machen sich viele Gedanken, wie sie irgendwie effizienter arbeiten können. Und wir sind ja eine Digitalagentur und entwickeln digitale Lösungen, die halt Mehrwerte auch bieten. Gibt es solche Trends von deinem Empfinden her auch im Berliner Umfeld oder in der Szene dort?
Ja, gibt es auf jeden Fall.
Neben den E-Scootern?
Ja, also es gibt viele kleinere Startups, die sich darum, also Ideen generieren in die Richtung. Beispielsweise, dass auf Dächern so kleine eigene Plantagen gezüchtet werden und eigenes Obst oder sowas angebaut wird. Lokales Essen im Endeffekt. Es gibt Unternehmen, sowas wie Biomärkte, die fokussiert darauf sind, nur lokales Gemüse, Obst und sowas, lokale Produkte anzubieten.
Mhm.
Und es gibt auch immer wieder Startups, die halt mit neueren Ideen am Start sind. Und sehr viele Veranstaltungen, die teilweise einfach organisiert werden, um Leute zusammenzubringen und Ideen zu generieren.
Mhm.
Sogar recht regelmäßig. Also es ist auf jeden Fall, der Trend ist auf jeden Fall sehr spürbar.
Mhm. Und welche Rolle spielt da deiner Meinung nach die Digitalisierung in den Bereichen? Ich meine, du bist ja da auch in der Welt zu Hause letztendlich, ne?
Ja, also ich denke, Digitalisierung kann halt schon eine recht große Rolle dabei spielen, um die Dinge halt zu realisieren.
Mhm.
Weil, also Technik generell unterstützt ja und automatisiert hauptsächlich. Und ich glaube, diese Prozesse, die da notwendig sind, die kannst du halt abbilden. Ganz viele Sachen, also in dem Bereich Umwelt geht es ja auch oft darum, einfach die Informationen darüber zu haben. Einfache Apps zu haben, die überhaupt darüber informieren, wie hoch ist dein CO2-Ausstoß und sowas. Ne? Sowas gibt es ja eigentlich so gesehen noch nicht. Also zumindest noch nicht so, dass die Leute das verwenden. Und ich glaube, diese Wahrnehmung dafür zu haben, ist einfach super wichtig.
Ja. Auf jeden Fall Daten aufbereiten und für jeden verfügbar machen, ist ja ein großes Thema.
Ja.
Und einfach das Bewusstsein auch zu schaffen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Wo siehst du in dem Bereich, also in unserer gemeinsamen Arbeitswelt, so die Gemeinsamkeiten zwischen Berlin und Ruhrport? Ich meine, da sind, weiß nicht, knapp 500 Kilometer oder so zwischen.
Ja.
Es fühlt sich komplett anders an, wenn man im jeweils anderen Bereich irgendwie oder in einer anderen Stadt ist. Ist es so unterschiedlich? Oder gibt es Gründe, warum viele nach Berlin gehen? Gibt es welche, die wieder zurück in andere Regionen gehen?
Also, aus meiner Sicht, alle kochen mit Wasser erstmal. Das heißt, eigentlich haben alle ziemlich generell, grundsätzlich haben gleiche Voraussetzungen. Berlin an sich ist, glaube ich, halt so interessant, weil es so ein Punkt ist, wo all diese Leute teilweise zusammenkommen und dadurch halt stärker innovativ gearbeitet wird. Mhm. Was zusätzlich dann hinzukommt, ist, dass sehr viele Investoren einfach da aktiv sind.
Ja.
Da sind einfach so viele Venture Capitals, die einfach Programme vor Ort haben, die aus meiner Sicht, also ich bin jetzt nicht mehr so oft im Ruhrgebiet, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht vergleichbar ist, wirklich. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, dass einfach das Geld nicht wirklich teilweise da ist, um sowas zu machen. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit einem Venture Capital Unternehmen zusammengearbeitet, die heißen Entrepreneur First, ist sowas wie Y Combinator, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Und sag mir was. Also die sind halt keine typischen Investoren, sondern die sehen sich selber als Talentinvestor. Das heißt, die nehmen Geld und geben das mehr oder weniger einzelnen Personen, weil die sagen, du bist ein Talent.
Okay.
Und das machen die mit 50 Mann beispielsweise und Frau natürlich. Schmeißen die dann für 2-3 Monate in einen Raum. Und das sind komplett unterschiedliche Leute. Da sind Biologen, Mediziner, Techniker, komplett gemischt. Und zu zweit kannst du dann immer eine Idee generieren. Und das machen die eben 3-Monatstakt. Und unglaublich viele Ideen werden da generiert und auch Unternehmen gegründet. Wie erfolgreich die sind, ist natürlich immer eine andere Frage. Mhm. Aber allein die Möglichkeit zu haben, selber zu gründen und Zugriff auf Leute zu haben, die du normalerweise nicht kennst. Also wenn ich mich jetzt, also ich habe das ja mitgemacht, da war jetzt zum Beispiel jemand dabei, der hat was im Bereich Raumfahrt gemacht. Hätte ich jetzt normalerweise wahrscheinlich keinen direkten Kontakt dazu gehabt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, solche Programme einfach auch zu haben. Das ist so ein bisschen der Unterschied, würde ich sagen. Ich glaube, man kann mehr investieren im Ruhrgebiet.
Das auf jeden Fall. Ich meine, guck dir die Straßen an. Nein, aber die Wege sind hier wahrscheinlich auch einfach im Vergleich viel zu weit, dass du die richtigen Leute einfach triffst. Und anscheinend macht es ja genau das, dass du verschiedene Leute zusammenbringst, daraus Ideen entstehen und du sie auch einfach anpackst. Also wie viele Ideen werden einfach gar nicht umgesetzt, obwohl sie vielleicht großartig sind.
Ja, also das Thema ist auch, wenn du dir die ganzen Investoren anguckst, die haben ja alle Programme. Das heißt, die sitzen da mehr oder weniger und generieren Ideen am Fließband.
Okay.
Das heißt, aber es geht eigentlich nicht nur um die Ideen, sondern es geht auch darum, wie ist das umgesetzt.
Ja.
Du musst halt die richtigen Leute finden, die das professionell einfach umsetzen können und das Produkt rausbringen und an den Start bringen. Eine Idee selber ist so gesehen eigentlich nicht so viel wert. Ist natürlich wichtig, irgendwas zu haben, damit man weiß, in welche Richtung das geht. Aber es ist sehr darauf ausgelegt, wie das Produkt im Endeffekt aufgebaut wird.
Ja, klar. Also einfacher Vergleich sind ja die ganzen E-Autos. Ne? Da gibt es ja einen großen Unterschied. Also die Idee ist gleich, ja, die Umsetzung ist unterschiedlich.
Ja, genau.
Und du siehst, was erfolgreich ist.
Ja.
Ne? Und ja, klar, so ist es bei allen anderen Ideen auch. Ne? Es muss halt funktionieren, überzeugen. Leute müssen das auch überhaupt erstmal nutzen wollen.
Ja.
Ja.
Und also, um auf Berlin nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass dieses Innovative, dass das Thema Innovation, das zieht auch neue innovative Leute an.
Ja, klar.
Das ist, glaube ich, ein bisschen anders im Ruhrgebiet. Wahrscheinlich merkt ihr das auch selber beispielsweise in der Grauzone oder bei Voll. Die Leute, die sich hier bei euch bewerben, die haben selber Lust auf dieses Konzept im Endeffekt. Oder die sind interessiert an solchen Themen. Deswegen bewerben die sich.
Ja, klar.
Und das ist da genauso. Also die Leute zieht das an, mehr oder weniger. Und dann ziehen die nach Berlin oder
das ist machen das. Einfach der Magnet an der Stelle, ne?
Ja.
Ja. Vielleicht schaffen wir es ja im Ruhrgebiet, einen zweiten Magnet aufzumachen.
Ja, also ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall dafür da. Also ist ja, ich habe ja lange auch hier gearbeitet und wir haben unglaublich gute, innovative Produkte auch hergestellt. Deswegen sehe ich schon.
Du hattest ja vorhin schon mal erwähnt, dass du David aus der Schule kennst.
Ja.
So, und jetzt sitzt du wieder hier. So, was denkst du, ist an voll besonders? Also das, was du zumindest mitbekommen hast. Ich meine, du bist heute da, weil wir gerade in der Grauzone einen Hackathon haben, bei dem du mitarbeitest.
Ja.
Oder mit Ideen reinbringst.
Also ich kenne ja David schon recht lange und ich habe auch immer so ein bisschen verfolgt, was er macht und wie das gewachsen ist, das ganze Thema. Er macht das eigentlich so ein bisschen anders, als Startups das normalerweise machen. Mhm. Also Startups pitchen irgendwas, irgendeine Idee, holen sich Geld, bauen das, holen Leute aus dem Ausland, meistens komplett ausgebildete Leute, die dann das Produkt entwickeln und dann wird das Unternehmen groß gemacht im Endeffekt. Ja. Und das, was David gemacht hat, erstmal hat er gebootstrapped. Der hat eigentlich nie ein Investment, soweit ich weiß, sich geholt.
Ich glaube, kein großes zumindest. Das Startkapital waren, glaube ich, 100 Euro oder so.
Ja. Genau, und also der hat halt gebootstrapped und im Endeffekt hat er auf Ausbildung gesetzt, was ich halt unglaublich stark finde. Weil ganz viele Sachen, die halt aus dem so in Richtung innovativ wieder Innovation immer gehen, kommen halt auch von der jüngeren Generation. Mhm. Und ich glaube, das ist halt etwas, was halt anders ist als bei anderen Unternehmen. Das heißt, man setzt sehr stark auf die junge Generation. Man bildet die Leute aus. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei euch arbeiten, die ausgebildet wurden bei Voll. Aber es sind schon, ich glaube, im Schnitt recht viele.
Ne? Überdurchschnittlich viele, genau. Ja. Wenn man sich andere Unternehmen anguckt und auch die Quote der Ausbildung ist bei Voll ja, also besser geht's ja eigentlich gar nicht, ne?
Ja, aber das ist halt einfach auch sehr viel wert, weil du hast halt eine sehr hohe Loyalität von den Mitarbeitern, dem Unternehmen gegenüber. Und das hast du in anderen Bereichen nicht. Also im Startup-Business ist das nicht so. Da arbeitest du 2 Jahre in einem Unternehmen und dann gehst du ins nächste, wenn dir irgendwas nicht mehr passt oder wenn das Unternehmen sich zu sehr gewandelt hat.
In wie vielen Startups warst du jetzt schon?
Ich glaube so 4 oder so, 4, 5. Und ich bin 6 Jahre da. Ne? Also
ja, okay, das ist eine gute Quote auf jeden Fall. Hast du schon viel gesehen.
Ja, wobei eins muss man sagen, ein Unternehmen, das war eine Gruppe. Also es waren mehrere kleine Unternehmen. Deswegen ist die Zahl so hoch jetzt. Das Unternehmen, wo ich jetzt angefangen habe, habe ich ja vorhin kurz erzählt. Die machen Chatbots. Also ich war eine Woche da und die haben mir gesagt, die machen mal die IT-Strategie für 2020. Jo. Nach einer Woche. Ich so, okay. So läuft das dann auch, ne, in Startups. Und das Unternehmen an sich, und das ist auch das, was ich vorher gemacht habe, das wächst sehr stark. Du musst dir überlegen, es kommt irgendwie ein Investor zu dir, der gibt dir Summe X und dann will der halt sehen, dass du größer wirst, dass da mehr Geld zurückkommt und so weiter und so fort. Das heißt, nicht nur die Software muss skalieren, sondern das Unternehmen skaliert auch. Das heißt, wenn du vorher irgendwie 5 Mitarbeiter warst, bist du in einem Jahr vielleicht 50. Und diesen Wechsel zu kriegen, mit 5 Mitarbeitern auf eine Reihe zu kriegen, ist nicht so schwierig.
Ja, stimmt.
Da organisiert man sich selber. Aber 50 irgendwie organisiert zu bekommen, ist ein bisschen anders.
Vor allem, wenn das schnell wächst. Ne?
Genau, weil die Leute sind neu. Du stellst sie ein, du stellst sie im Monat 2, 3 Leute ein. Mehr sogar. Und es gibt unterschiedliche Konzepte, die du da, bestimmt kennst du die auch. Von Spotify gibt es so eins, das nennt sich Squads. Das sind so cross-funktionale Teams. Es gibt Squads, Tribes und Chapters. Kennst du das?
Nee, das sagt mir noch nichts. Erzähl mal.
Also Squads sind cross-funktionale Teams. Mhm. Ist eigentlich ein Scrum-Team. Kann man sein. Aber es gibt einen Product Owner und dann Entwickler, Designer, was auch immer. Was auch immer du brauchst, um dieses Produkt zu verwirklichen. Und die sind empowered. Also das heißt, die dürfen eigenständig entscheiden, was die und wie die arbeiten. Mhm. Nur das Thema ist klar. Also wenn du ein großes Unternehmen bist, nehmen wir mal an, du bist irgendwie Google, ist jetzt ein bisschen sehr groß, aber nehmen wir mal an, du bist Google als Beispiel und dann gibt's die Suche, dann gibt's Google Mail und dann gibt's irgendwie Google Docs. Und jedes dieser Themen ist ein Squad. Die kümmern sich nur darum. Mhm. Und die dürfen alles selber entscheiden. Die dürfen Designentscheidungen selber entscheiden. Die dürfen im technischen Bereich selber entscheiden. Und die Systeme arbeiten auch unabhängig voneinander. Was dann schwierig ist, ist, dass die Teams untereinander, also wenn du unterschiedliche Squads hast, nicht wirklich zusammenarbeiten. Das heißt, der eine macht ein rotes Design, der andere macht ein blaues Design.
Deswegen sieht Google manchmal so aus, wie es aussieht.
ja, aber also was hinzukommt, ist, also es gibt einmal dieses Squad, Squad-Organisation, ja, und einmal gibt es Chapters. Chapters auf funktionaler Ebene. Mhm. Das ist sowas wie, dass du sagst, alle Designer sind ein Chapter, alle Frontends sind ein Chapter, alle Backends sind ein Chapter. Und die treffen sich beispielsweise alle 2 Wochen und einigen sich auf ein Design, auf wie die arbeiten wollen.
Okay, also einen gemeinsamen Workflow.
Genau. Und so organisierst du das im Endeffekt. Und wenn du ein neues Thema hast, du willst jetzt, was weiß ich, Google, was gibt's noch? Google Sheets entwickeln, dann kannst du einfach 5 Leute einstellen und ein neues Squad aufmachen und alle anderen sind überhaupt nicht berührt davon. Das heißt, die Software ist erstmal, du kannst die Software größer machen und du kannst das Team ohne Probleme größer machen. Das Konzept ist an sich recht gut und was ich auch zusätzlich mache, ist aus dem Thema Holacracy, wo du die Rollen definierst, weil das finde ich recht gut, dass du so Accountabilities definierst und Rollen definierst und die Leute unterschiedliche Hüte aufhaben im Endeffekt.
Ja, genau. Also das ist so eine flache Hierarchie.
Genau,
das, ich glaube, dass du auch verantwortlich bist einfach für bestimmte Bereiche.
Ja, ich glaube, das bringt viel, das mit den Rollen, das so zu organisieren. Weil sonst hast du immer diese Jobbeschreibung. Genau. Du bist jetzt Frontend-Entwickler und du bist Backend-Entwickler. Und dann sagen die, ja, ich bin Frontend-Entwickler, warum soll ich denn deployen? Ne? Mhm. Ich bin ja kein DevOps. Und dann musst du denen erklären, ja, own your code, also oder own your build oder was auch immer. Das heißt, du bist eigentlich dafür auch zuständig, andere Sachen einfach zu machen. Und das ist meistens in einer Job-Description so nicht definiert.
Ja.
Das ist nicht klar, so was du genau, wofür bist du eigentlich verantwortlich.
Und gerade in so dynamischen Bereichen, im digitalen Bereich, ändert sich ja auch alles so schnell, wie oft möchtest du die Jobbezeichnung umstellen, ne?
Ja.
Das passt halt einfach nicht mehr.
Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Startups ist das ja auch so, du machst ja alles.
Genau.
Ja, du gießt die Blumen, du entwickelst das Frontend, du sprichst mit dem Kunden, du machst Kundensupport, du machst ja mehr oder weniger alles. Ja. Ich glaube, bei euch ist das auch nicht viel anders. Aber es ist wichtig, diese Rollen einfach aufzuschreiben. Weil im Endeffekt überlegst du dir, okay, ich muss dieses Produkt bauen. Du überlegst dir, was muss ich tun, um dieses Produkt zu bauen? Und dann vergibst du das.
Ja.
Dann vergibst du die Aufgaben. Und dann kannst du auch identifizieren, okay, da fehlt jetzt was. Das macht eigentlich keiner. Wir haben eigentlich keinen, der Marketing macht beispielsweise. Also der irgendwie sich um Facebook kümmert und da regelmäßig postet.
Und schon fällt es auf, ne?
Ja.
Ja, außerdem, wenn du dich halt für so ein Modell entscheidest, bist du ja auch viel mehr mit deinem eigenen Produkt letztendlich verbunden, ne? Also jeder Einzelne ist mehr committed,
ja, genau,
darin was zu tun, sich verantwortlich zu fühlen für den kompletten Bereich und nicht zu sagen, yo, ich habe jetzt meine Zeile geschrieben, ich bin jetzt fertig.
Ja.
Schauen wir mal.
Ja, darum geht es eigentlich auch, so diese Identifikation mit dem Produkt. Deswegen sagt man auch, wenn du so einen Squad baust, lass sie selber entscheiden. Lass sie viele Sachen selber entscheiden. Gib denen das Thema vor. Aber warum willst du denen dann sagen, wie die arbeiten sollen genau? Die haben alle studiert. Die haben alle eine Ausbildung hinter sich. Die wissen eigentlich ziemlich genau, was sie machen sollen.
Du brauchst natürlich ein offenes Mindset für, ne?
Ja.
Dass du das zulässt auch.
Ja. Also gehört auch viel Vertrauen zu.
Ja,
genau. Aber das braucht man halt mal eine gewisse Zeit einfach auch. Was ich noch zusätzlich sagen wollte. Auch weil das hier, glaube ich, irgendwann auch vielleicht, ich weiß nicht, ob es Thema ist, aber in Startups ist mir immer wieder aufgefallen, dass alle damit werben, ja, okay, du hast jetzt hier Obst, Freigetränke, Bier und was weiß ich, ne? Kannst du ein Fitnessstudio oder was weiß ich. So all diese zusätzlichen Dinge, die alles schön sind, ne? Auch wenn du dir Rework anguckst, du willst ja ein nice Environment haben. Also du willst in einer Umgebung arbeiten und du willst die beste Umgebung für deine Mitarbeiter schaffen,
ja,
damit die höchste Leistung bringen können. Aber das ist nur eine Seite der Medaille.
Also genau.
Das andere ist, wie du deine Mitarbeiter behandelst.
Genau, und ein Kicker kann das nicht ausgleichen.
Nee, ja, natürlich kannst du mir dann Bier hinstellen jeden Freitag oder jeden Tag auch. Aber ich krieg ja Gehalt. Ich kann mir auch für 1,50 selber ein Bier holen. Ne? Also das ist nice to have, aber vielmehr aus meiner Sicht, was halt immer wieder so unten wegfällt, ist, wie gehst du eigentlich mit deinen Mitarbeitern um und wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um und wie kümmerst du dich langfristig um die auch? Also das Thema Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Chef ist, glaube ich, einfach immer sehr wichtig und groß.
Ja, das auf jeden Fall. Also Vertrauen ist, finde ich, ein großer Motivator, wenn das auf beiden Seiten ist. Nur das hast du ja gerade oben im Workshop, da habe ich das mitbekommen, hast du gesagt, man weiß nicht genau, was langfristig Menschen oder Mitarbeiter motiviert, aber ja, sehr genau, was sie demotiviert.
Ja.
Und ich glaube, mangelndes Vertrauen ist da auf jeden Fall unter den Top Ten.
Ja, ja.
Aber wir haben auch einen Kicker und Obst.
Ja, ist auch gut.
Also Bier noch nicht regelmäßig, das müsste ich dann mal anregen. Wie du schon sagst, das kann sich auch jeder selber mitbringen.
Ja, man braucht das nicht zwingend. Es ist schön, wenn das Unternehmen das mal organisiert, aber viel wichtiger ist, dass das Unternehmen einfach transparent und gut mit den Mitarbeitern umgeht.
Genau, und untereinander auch. Also du kommst ja hauptsächlich auch, nicht hauptsächlich, aber das ist eine Kombination aus, kann ich da das machen, was ich gerne mache, und mache ich es mit den richtigen Leuten, wo ich Spaß bei habe, ne? Das finde ich immer sehr viel wert. So eine sterile und cleane Atmosphäre hast, wo jeder gegen jeden kämpft, ne? Irgendwie muss ich mich nach oben boxen. Gemeinsames Arbeiten ist viel, viel geiler.
Teamgefühl. Geht halt sehr stark in das Thema Company Culture.
Genau.
Und ich meine, also was ich auch mal witzig finde, die Leute denken immer, Entschuldigung, das ist Ausschweife.
Ausschweife, genau. Oh Gott, nochmal.
ist doch spannend. Es gibt ja immer wieder Unternehmen, die haben das Gefühl, okay, irgendwie fehlt was, wir sind irgendwie nicht innovativ oder wir sind irgendwie, haben keine gute Company Culture. Mhm. Was machen die? Die stellen eine neue Position ein, Innovation Manager.
Mhm.
Und denken dann wird das Unternehmen innovativ. Oder die stellen jemanden ein für das Thema Company Culture und denken, dann ändert sich die Company Culture. Natürlich ist das eine Person, die sich dann um das Thema kümmern kann. Aber das sind halt Themen, die das ganze Team betreffen. Das ist so, das kannst du gar nicht mit einem, also nur weil du einen Innovationsmanager jetzt einstellst, wird das Unternehmen jetzt nicht innovativ.
Richtig, also du kannst ja nicht erzwingen, dass sich in den Köpfen bei allen etwas ändert. Sondern das ist ja eigentlich der Schlüssel dazu.
Genau, das geht halt nur langsam und schrittweise. Das ist vielleicht der erste Schritt, aber einige Themen sind halt so ein bisschen, finde ich immer, werden immer schwierig behandelt. Weil Innovation und auch dieses Thema Company Culture, das kommt von oben. Das musst du als Geschäftsführer oder als derjenige, der die Lead-Funktion hat, das vorantreiben und das auch irgendwie repräsentieren.
Hm. Ja, Vorbild sein
einfach. Ja, genau.
Wie ist die Work-Life-Balance so aus deiner Erfahrung in Startups? Ist ja ein wichtiges Thema. Also ich meine, wenn die Arbeit Spaß macht und das Team cool ist, wunderbar, so, hast du schon 50% geschafft. Aber irgendwann musst du ja auch mal Zeit haben.
Ja.
Also um dein vieles Geld auszugeben.
Stimmt. Bei mir ist das sehr so, dass ich habe das sehr selber unter Kontrolle. Es liegt aber auch daran, weil ich einfach gewisse Erfahrungen, glaube ich, habe. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe recht lange schon gearbeitet und währenddessen auch studiert. Das heißt, ich war schon an einem Punkt, wo ich einfach sehr hohe Auslastung hatte. Wenn du von Montags bis Freitags arbeitest und am Wochenende nochmal studieren gehst, dann musst du dir ganz gut deine Zeit einteilen und überlegen, was machst du jetzt an deiner Freizeit, um auch wieder runterzukommen, irgendwie Sport treiben, in die Sauna gehen oder was auch immer, sich mit Freunden treffen, um entspannen zu können. Deswegen habe ich das einigermaßen eigentlich gut im Griff. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt bei vor allem Leuten, die gerade in einem Job anfangen und dann direkt vielleicht in ein Startup gehen, was so tickt, schwierig ist. Also ich kenne auch Leute, die dann auch Burnout haben.
Mhm.
Ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ja.
Also sollte man nicht vernachlässigen.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, deswegen machen ja auch viele Startups so Sachen, dass die Fitnessstudio-Memberships haben oder dass sie so Incentives machen, so Veranstaltungen haben und so, um irgendwie auch Spaß an dem Ganzen zu haben. Ich selber denke, okay, aber eigentlich willst du ja auch mal mit deinen Freunden abhängen und nicht halt immer nur mit Arbeitskollegen. Oft verschmilzt das auch.
Hm.
Aber so eine gewisse Trennung ist trotzdem manchmal ganz gut.
Wir haben ja auch mit dir schon zusammen einen Blogartikel geschrieben, beziehungsweise über dich geschrieben. Und mein Wunsch war ja schon immer, dass Berlin irgendwie in voll vertreten ist, hauptsächlich damit ich öfter nach Berlin kann. Warum glaubst du, dass Voll auch in Berlin eine Chance hat? Oder ist das eine wahnwitzige Idee von uns?
Nee, ich glaube generell ist das auf jeden Fall valide, das Thema. Weil, also die Kompetenzen, die Voll hat und die Produkte, die ihr bislang entwickelt habt, die sind einfach auf Augenhöhe mit dem, was auch in Berlin oder woanders entwickelt wird. Mhm. Deswegen braucht man sich da auf jeden Fall nicht verstecken. Und es gibt halt oft Nachfragen für Projekte aus Berlin. Ob das jetzt größere Unternehmen sind oder kleinere Unternehmen, die halt irgendwas entwickelt haben wollen oder einen Prototypen entwickelt haben wollen. Es gibt ja in Berlin die gleiche Arbeit machen, mehr oder weniger. Mhm. Aber die sind nicht so aufgestellt wie Voll Digital beispielsweise. Also okay. Voll Digital, wie der Name das schon sagt.
Ja.
Ihr seid ja einerseits Digitalagentur, aber ihr habt auch sehr starken Fokus auf das Design und Usability. Und das ist halt Gold wert im Endeffekt.
Stimmt, das ist eine sehr gute Kombination für richtig gute Produkte. Und in Berlin ist es anders, sagst du, da gibt es mehr die Hypernerds, die entwickeln und dann wiederum eine andere Agentur, die gut gestalten kann?
Nein, es gibt das auch in Kombination.
Ja.
Aber das beweist eigentlich, dass der Markt dafür da ist. Also es gibt Projekte einfach, die man abarbeiten kann.
Okay.
Das ist das Thema.
Ja, dann würden wir uns mega freuen, wenn das klappt. Wir arbeiten auf jeden Fall daran. Vielleicht gibt es irgendwann Voll Digital in Berlin, einen zweiten Standort, wer weiß. Man darf ja mal träumen. Und bis dahin versuchen wir einfach unsere Kontakte auszubauen.
Ja. Ich kenne auch, glaube ich, schon den ersten Mitarbeiter.
Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ja, Mensch, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt mega viel über Berlin gesprochen, über das Leben da. Du als Wahlberliner und ich als vielleicht zukünftiger. Mal schauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und das Thema war für euch interessant. Könnt ihr gerne mal kommentieren oder uns irgendwie eine Nachricht zukommen lassen, ob euch solche Dinge in Zukunft noch mehr abholen als jetzt schon. Und ja, bis zum nächsten Mal bei der dritten Folge dann. Danke, Peymann.
Vielen Dank.